NDR Info. Redezeit.
Das ist Ihre Telefonnummer zum Mitreden. Am Mikrofon heute Abend ist Andreas Burmann. Worüber reden wir? Wir reden über die Union. Offiziell über die Unionschristen. So nennen sich nämlich all die Mitglieder von CDU und CSU, wenn sie denn gemeinsam auftreten. Unionschristen. Sie werden auch als Schwesterpartei bezeichnet, die beiden, CDU und CSU. Und wir wollen heute Abend einmal über die Geschwister reden und fragen, was ist eigentlich los mit dieser Geschwisterliebe? Gibt es die denn noch zwischen CDU und CSU? Wie wir wissen, gibt es Streit und Streit gibt es schon viele Wochen. Vor einem Jahr, wir erinnern uns, düpierte Horst Seehofer Angela Merkel auf dem CSU-Parteitag. Und in diesem Jahr wird sie nicht dabei sein. Sie ist nicht eingeladen. Die Kanzlerin wird auf dem CSU-Parteitag nicht sprechen. Wie auch immer, wir reden darüber, wie ist das Verhältnis dieser beiden, CDU und CSU, und wie ist das Verhältnis zwischen Seehofer und Merkel. Und natürlich müssen wir auch darüber reden, kann oder sollte die CSU vielleicht bundesweit unabhängig von der CDU in den Wahlkampf ziehen, getrennt von der CDU. Was meinen Sie denn? Sollte die CSU womöglich alleine in den Wahlkampf ziehen, die Geschwister getrennt? Und was sagen Sie zum Streit zwischen Merkel und Seehofer? 0800 441 777.
Mal geht es so, mal geht es so rum. Dann sind sie sich wieder einig, dann sind sie wieder zerstritten. Ich glaube, wenn das große Ziel mal da ist, wird da schon eine Einigung sein.
Also man weiß im Grunde genommen, dass eine große Zerstrittenheit besteht zwischen CDU und CSU. Und ich glaube, es wird auch nie mehr so sein, dass also der Seehofer sich mit der Merkel gütig und vernünftig miteinander unterhalten kann.
Na, die kocht ja kein eigenes Süppchen. Die machen das ja auch, die provozieren ja, das ist auch so ein bisschen. Die werden schon wieder zusammenkommen, hundertprozentig. Denn der Seehofer ist ja auch nicht blöd, ne?
Ja, also ich denke schon, dass die im Streit sind. Und das ist natürlich schon auch ein Zeichen gegen eine erneute Kanzlerkandidatur der Frau Merkel ist.
Einigkeit ist was anderes. Ich glaube, das ist so die Aussage, die da ganz gut passt. Also kein gutes Bild nach außen. Für die Wahl rüffelt man sich vielleicht zusammen, aber schwer wird's. Dafür müssen die noch einiges tun.
Ich denke einfach mal, man sollte sich mal vernünftig hinsetzen, über die Flüchtlingspolitik reden. Ich bin Befürworter, dass es gemacht wird. Aber es sind sicherlich große, große Fehler gemacht worden. Und da muss man einfach auch mal ein bisschen auf die Bevölkerung achten.
Wir sind ja aus Bayern, also Blockadepolitik und grundsätzlich immer dagegen. Das dient natürlich eigenen Machtinteressen und das ist ja wahltaktisch. Außerdem hat das Tradition in Bayern, dass man dagegen ist.
In Bayern ist man dagegen. Sarah Klöser sammelte erste Stimmen zum Zustand der Schwesterparteien CDU, CSU und dem Streit zwischen Angela Merkel und Horst Seehofer. Sie haben da bestimmt auch eine Meinung. Dann 0800 441 777. Wir reden heute Abend über die Tatsache, der CSU-Parteitag ohne Angela Merkel erstarrt denn die Union in Flügelkämpfen. Und wir wollen auch mal spekulieren, was könnte passieren, wenn die CSU tatsächlich allein in die Bundestagswahl zieht, ohne die CDU bundesweit als CSU. Können Sie auch was zu sagen? 0800 441 777. Professorin Dr. Ursula Münch ist Politikwissenschaftlerin und zugleich Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing. Guten Abend, Frau Professorin Münch.
Guten Abend, Herr Burmann.
Sie irritiert sich, die Professorin, ne? Haben Sie gerade gesagt?
Ach, ja, ist okay. Ich meine, Bayern ist es relativ ungewöhnlich, aber okay. Die Norddeutschen gehen halt auch da voran.
Na gut. Wie würden Sie denn die Stimmung zwischen CDU und CSU in diesen Tagen beschreiben?
Nicht besonders gut, aber mit der Tendenz zum Besserwerden. Also ich würde sagen, der Tiefpunkt könnte eventuell schon überschritten sein und dass es langsam mal wieder aus Sicht der beiden aufwärts geht und man sich allmählich annähert.
Wir können ja nachher mal darüber reden, was dafür gesorgt hat, dass Ihrer Meinung nach der Tiefpunkt überschritten wurde. Zweiter in der Runde ist heute Abend René Pfister. Er ist Leiter der Spiegel Hauptstadtbüros. Guten Abend, Herr Pfister.
Guten Abend.
Wie würden Sie die Stimmung beschreiben zwischen CDU und CSU?
Na, ich glaube, es ist die tiefste Krise in der Geschichte dieser beiden Parteien. Es wird jetzt versucht, es runterzuspielen vor den beiden Parteitagen, dass man sich nicht besucht. Und dass das halt jetzt mal noch gebraucht wird, damit sich auch die Basis, insbesondere in der CSU, beruhigt. Aber man muss sich das, glaube ich, schon nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Also es gibt zwei Parteien, CDU, CSU, die haben eine Fraktionsgemeinschaft, die regieren in Berlin zusammen. Und der Streit ist so groß, dass man sich nicht traut, sich gegenseitig zu besuchen auf den Parteitagen, weil man fürchtet, dass insbesondere in München entweder die Kanzlerin ausgebuht wird oder ausgepfiffen wird oder wenn Horst Seehofer sagt, wir verstehen uns und es gibt jetzt eine Einigung, dass es dann höhnisches Gelächter gibt auf den hinteren Bänken. Mhm. Also das ist natürlich schon eine sehr, sehr tiefe Krise. Ich gebe Frau Münch recht, ich glaube, der Tiefpunkt ist jetzt inzwischen durchschritten und man versucht, wieder zusammenzukommen. Aber ob das langfristig trägt, da habe ich noch meine Zweifel.
Sie haben gesagt, die trauen sich nicht. Frau Münch, würden Sie mitgehen, dass es daran liegt, dass Sie sich nicht trauen?
Naja, es ist tatsächlich so eine gewisse Rücksichtnahme auf die Stimmung, vor allem jetzt in München bei der CSU. Dazu muss man wissen, dass CSU-Parteitage schon etwas ganz Besonderes sind. Und zwar deshalb etwas ganz Besonderes sind, weil da sehr, sehr viele Delegierte teilnehmen, die man nur bedingt unter Kontrolle hat, die Parteiführung. Da nehmen fast 1000 Delegierte jetzt am kommenden Freitag und Samstag in München beim Parteitag der CSU teil. Und da sind dann schon welche, die ansonsten auch keine Funktionen unbedingt haben, aber eben Delegierte sind und die dann auch das mal nutzen, um selber so ein bisschen Rabatz zu machen. Und das scheint Seehofer ein bisschen zu unkalkulierbar zu sein und aus diesem Grund wohl mit, aus diesem Grund diese Entscheidung, dass man das nicht sich selbst und vor allem auch nicht der Kanzlerin antun will.
Der CSU-Parteitag ohne Angela Merkel, Grund für uns darüber zu diskutieren, wie ist das Verhältnis zwischen CDU, CSU und wie ist das Verhältnis zwischen Angela Merkel und Horst Seehofer. Und auch an Sie die Frage, können Sie sich vorstellen, dass die CSU in den Bundestagswahlkampf geht oder zur Bundestagswahl antritt, ohne die CDU bundesweit als CSU? 08000 441 777. Herr Pfister, es war zu lesen, die Kanzlerin soll gesagt haben, mir ist ein Besuch dort nicht so wichtig auf dem CSU-Parteitag und mir ist es nicht so wichtig, ob ich dabei bin oder nicht. Ist das belegbar?
Das hat sie offenbar im CDU-Präsidium gesagt kürzlich. Ich halte es auch für sehr plausibel. Es ist der Versuch, Schadensbegrenzung zu betreiben, zu sagen, das ist jetzt nur eine kleine Geste, das ist nicht so wichtig. Aber natürlich ist es was Großes. Es zeigt, seit den 50er Jahren ist es so, dass sich die Parteivorsitzenden gegenseitig besuchen. Es gab dann ein paar Ausnahmen, weil mal einer krank war, aber eigentlich gehört es zum Usus, dass man sich besucht. Und dass das jetzt nicht geschieht, zeigt natürlich, dass man in dieser wesentlichen Frage der Obergrenze, die die CSU verlangt, dass man da nicht zusammenkommt. Für beide ist es eine gesichtswahrende Frage. Horst Seehofer hat es zum Symbol gemacht und die Kanzlerin hat es zum Symbol gemacht. Und man will jetzt lieber diesen Streit einfach sozusagen nicht austragen. Man sagt, wir agree to disagree. Und weil die Befürchtung besteht, dass es so ähnlich ausgeht wie beim letzten Mal, wo ja Angela Merkel auf der Bühne stand und im Grunde sich eine Standpauke anhören musste von Seehofer, verzichtet man da lieber drauf und wird dann zwar wahrscheinlich ein gemeinsames Wahlprogramm verabschieden für die Bundestagswahl 2017, aber diesen Punkt in ein eigenes Programm der CSU packen, was es in der Vergangenheit auch schon gab, und sagen, okay, da sind wir uns nicht einig mit der CDU und das werden wir für uns vertreten.
Über die Streitpunkte können wir gleich nochmal reden. Frau Münch, als Politikwissenschaftlerin, was glauben Sie, wie kommt sowas beim Wähler an? Wenn Frau Merkel nicht eingeladen wird.
Man muss schauen, bei welchem Wähler. Ja, also ich denke mal, bei den Wählern in Bayern kommt es gar nicht so schlecht an, zumindest nicht bei der CSU-Gefolgschaft, im engeren Kreis auch der Mitglieder und auch der enger angebundenen Wählerschaft kommt es gar nicht so schlecht an, weil ein größerer Teil der bayerischen CSU-nahen Bevölkerung, Wählerschaft, teilt nun tatsächlich die Einschätzung der CDU über die richtige oder falsche Flüchtlingspolitik nicht. Insofern kommt es da gar nicht so schlecht an. Beim Rest der Wählerschaft, das ist noch mal was anderes und natürlich auch vor allem außerhalb Bayerns. Aber so wichtig für die CSU natürlich die Bundestagswahl ist, in erster Linie geht es immer um den eigenen Kreis, um die eigene Wählerschaft in Bayern und vor allem natürlich um die Wählerschaft für die nächsten Landtagswahlen, die ja dann ein Jahr später sind.
Herr Pfister, wie mächtig ist denn Bayern, wenn wir das jetzt hören von Frau Münch, dass da die Stimmung so ist, wenn man mal Bayern bundesweit oder bundespolitisch nimmt, wie mächtig ist Bayern?
Naja, Bayern ist natürlich ein riesiger Stimmblock auch für die Bundestagswahl. Insofern sind die Bayern Ist Bayern einfach wichtig für Merkel, dass es da bei der Bundestagswahl klappt, dass da die Ergebnisse nicht zusammenbrechen? Das ist der eine Punkt. Und natürlich wird das Regieren ganz, ganz kompliziert, wenn man im dauerhaften Streit mit der CSU liegt. Es gibt die Fraktionsgemeinschaft und es gibt das Recht der CSU, da wichtige Fragen zu blockieren. Und insofern haben die Bayern natürlich, das haben sie auch ganz geschickt dann konstruiert in dieser Fraktionsgemeinschaft, haben die immer in entscheidenden Fragen Vetomöglichkeit. Und das hat ja auch den Ärger bereitet in den vergangenen Monaten. Wenn das jetzt irgendein Landesverband gewesen wäre, der sich so quergestellt hätte, das hätte Merkel nicht besorgen müssen. Aber die CSU, dadurch, dass sie halt den Anspruch hat und ja auch sozusagen das institutionalisiert ist, dass sie eine eigene Partei ist, hat sie auch immer viel mehr Möglichkeiten, sich querzustellen.
Ist das denn die Große Koalition, wenn man sie sich betrachtet, inzwischen eine Große Koalition von drei Parteien?
Das ist ganz bestimmt so, ja, dass da drei ist Parteien da sitzen.
Das Verständnis, ja.
Ja. Und das war natürlich, es ist so, wie es jetzt im Moment sich darstellt, ist es natürlich auch so, dass man die CSU rausschmeißen könnte und man hätte immer noch genug Stimmen. Ja. Und das, damit kokettiert ja auch immer die SPD, die sagt zur Kanzlerin, dann schmeiß halt die CSU raus und dann können wir immer noch miteinander regieren. Aber das ist für die Union natürlich langfristig keine Option und deswegen hat das Merkel natürlich nicht gemacht.
Frau Münch, was heißt das eigentlich für eine Regierungsfähigkeit, wenn eine Fraktion wie CDU, CSU so zerstritten ist und der Dritte im Bunde, die SPD, es mit zwei Streithähnen zu tun hat?
Naja, eins muss man ja sehen, dieses Streithahn-Dasein bezieht sich vor allem auf eine Frage. Es bezieht sich in erster Linie auf die Flüchtlingspolitik. Und es gibt natürlich noch ganz, ganz viele andere Themen. Insofern wäre es töricht von der SPD, wenn man sich dazu sehr darüber freuen würde und hoffen würde, dass man davon profitieren könnte, weil da kann genau das Gegenteil passieren. Im Grunde könnte man auch argumentieren, dass diese starke, Kontra-Flüchtlingshaltung der CSU unter Umständen im Grunde auch CDU-Wähler wiederum an die CDU bindet, die ansonsten vielleicht schon längst zur AfD abgewandert wären. Und wie gesagt, man darf nicht übersehen, es ist nur ein Politikfeld. Und solange die Flüchtlingszahlen dank der europäischen Nachbarn vor allem und dank der Türkei relativ niedrig liegen, solange ist ja alles im Grunde einigermaßen überschaubar und wird dieser Konflikt meines Erachtens nicht wieder eskalieren. Und ganz wichtig, die CSU plant ja jetzt genau für diesen Parteitag, der am Freitag und am Samstag in München stattfinden wird, da möchte man ja genau andere Themen besetzen. Da geht es zum einen um den sogenannten politischen Islam als ganz wichtiges Thema, zu dem man einen Leitantrag verfasst hat. Und es geht zum anderen um jetzt schon aufzubauen und die Stimmen zu sammeln und die Bündnisse zusammen gegen ein sogenanntes Links-Links-Bündnis, also eine, ich glaube, im CSU-Jargon sogar als Rotfront bezeichnet oder Linksfront. Also damit versucht man im Grunde, sich auf neue Themen einzuschießen und durch diese neuen Themen dann aber auch wieder die eigenen Linien zu schließen und gerade auch die Linien mit der CDU.
0800 441 777 ist unsere Telefonnummer und wir reden heute Abend über das Verhältnis der CDU und der CSU und auch über das Verhältnis von Angela Merkel und Horst Seehofer und wir können nachher mal spekulieren, ob denn die CSU alleine als Partei bundesweit antreten sollte. Nadine Kleinen aus Recklinghausen, guten Abend Frau Kleinen.
Ja, guten Abend. Also ich finde, Angela Merkel sollte als CDU-Vorsitzende immer an Parteitagen von CDU und CSU teilnehmen. Also dann gibt es, habe ich leider die Befürchtung, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt. Entweder es gibt wirklich eine getrennte Politik, also CSU und CDU, dass sie zusammenarbeiten oder dass sie nicht zusammenarbeiten, das sollten sie entscheiden. Also ich persönlich würde sogar schon fast sagen, auch wenn das jetzt hart klingt, dass man die CSU abschafft und das auch in Bayern die CDU abschafft, ja. Nicht, weil ich jetzt irgendwie was Böses will oder so, sondern weil dann in Bayern auch die CDU regieren würde und dann gäbe es ja solche Querereien ja schon mal nicht.
Aber das mit dem Abschaffen ist natürlich ein starkes Wort, aber ist politisch ja nicht möglich, Frau Kleinen. Wir müssen ja damit auch leben.
Also das wäre ja, also Abschaffen jetzt...
Es gab ja mal den Versuch 1976, als Franz Josef Strauß die Fraktionsgemeinschaft aufgelöst hat. Da gab es ja, so wird es zumindest berichtet, gab es dann den Versuch von Heiner Geißler damals oder die Drohung von Heiner Geißler, Büros der CDU aufzumachen. Die CSU wird sich natürlich selber nicht abschaffen, aber es steht natürlich immer die Drohung im Raum. Und die wurde jetzt ja auch nochmal ausgesprochen von Volker Bouffier auf dem Höhepunkt des Streites, dass die CDU sich ausdehnt auf das bayerische Gebiet und dann, sagen wir mal, die liberalen CSU-Wähler abholt und ihnen das Angebot macht, ihr könnt dann die CDU wählen. Wenn die CSU im Gegenzug sozusagen den Angriff auf das Bundesgebiet, auf das restliche Bundesgebiet wagen würde. Ich glaube aber nicht, dass es so weit kommt. Das halte ich für ausgeschlossen, das will Seehofer nicht, das will Merkel nicht, weil am Ende würde das beiden schaden. Also es wäre natürlich sozusagen, die CSU würde in Bayern unter die 50% sinken, weil die liberalen CSU-Wähler würden zur CDU gehen, zur Merkel-CDU und im restlichen Bundesgebiet würden möglicherweise konservative CDU-Wähler die CSU wählen. Und von diesem Spiel, von diesem Streit natürlich, der insgesamt die Wählerschaft minimieren würde, würde keiner profitieren. Und ich glaube, deswegen ist es ein total unrealistisches Szenario in meinen Augen.
Frau Klein, was? Vor allem würde die CSU etwas aufgeben, was hier für Sie in Bayern so wichtig ist. Ich meine, wenn die CSU in Hamburg oder Niedersachsen antreten würde, dann wäre dieser Vorteil, dass die CSU immer in Bayern damit punkten kann, dass sie als einzige bayerische Partei sich auf der Bundesebene für etwas einsetzen kann, weil sie eben auch Bundespartei ist. Diesen Vorteil hätte sie ja in anderen Ländern nicht. Also insofern würde ein ganz wesentliches Wesensmerkmal der CSU wegfallen. Also ich teile die Einschätzung von Herrn Pfister, das wird nicht passieren.
Frau Kleinen, sind Sie noch da?
Ja, ich wollte aber auch sagen, wie ich mir das vorgestellt habe, und zwar, dass diese jetzige CSU, diese bayerische Regierung, dass dieses Kabinett oder wie man sagt, dass das bestehen bleibt, aber dass es auch zur CDU gehört. Das heißt, auf Landesebene ändert sich ja nichts, nur auf Bundesebene. So meinte ich das.
Können Sie sich denn vorstellen?
Das wird die CSU nicht tun. Also warum sollte sie das tun? Also warum sollte man diesen großen Vorteil, eben kein Landesverband zu sein, warum sollte man den als Partei, als Schwesterpartei der CDU aufgeben? Also das ist ja der ganz große Vorteil. Sie sagen es aus Ihrer Sicht verständlich. Sie sagen, das ist der Nachteil. Naja, das sehen die anderen so und das sieht die CDU so. Aber für die CSU und vor allem für die Wählerschaft der CSU ist das der große Unterschied zu allen anderen bayerischen Parteien. Die bayerische SPD ist ein Landesverband, die bayerischen Grünen sind ein Landesverband und sind immer abhängig von der Bundespartei. Nur die CSU ist nicht abhängig und deshalb hat sie mehr Erfolg in Bayern als die anderen bayerischen Parteien.
Vielen Dank, Frau Kleinen. Ich habe eine Milchmädchenrechnung. Na, was heißt Milchmädchenrechnung? Vor einem Jahr hat der Fokus eine Umfrage in Auftrag gegeben. Und da kam dann bei raus, wenn denn CDU und CSU getrennt antreten würden und nachher sich wieder zusammenschweißen würden nach der Wahl, kämen sie zusammen auf mehr Stimmen. Frau Münch, können Sie sich das vorstellen?
Naja, ich kann es jetzt so nicht nachrechnen, aber also dann hätten wir, glaube ich, endgültig die große Politikverdrossenheit in der Bundesrepublik, die wir ja ohnehin schon zu Genüge haben. Also das wären ja so Spielchen, wie es ja zum Beispiel die AfD jetzt in Baden-Württemberg getrieben hat, wo man zunächst mal die Fraktion sich gespalten hat. Dann hat man sich gegenseitig Vorteile verschafft und dann ist man wieder zusammengegangen. Also vor solchen Spielchen kann man ehrlich gesagt nur ganz entschieden warnen, weil die Wähler sind nicht blöd.
Mario Segert aus Lindenberg in Mecklenburg-Vorpommern. Guten Abend, Herr Segert.
Schönen guten Abend, Herr Wörmann. Ganz kurz, bevor ich meine These zu dem ganzen Thema sage, die Vorrednerin hat ja recht mit dem Geplänkel und mit dem Gespiele, dass wir als Wähler, ich bin ganz normaler Arbeitnehmer, ich sitze jeden Tag mal im LKW und muss zusehen, dass ich irgendwie, entschuldigen Sie bitte den Ausdruck, aber den Po an die Wand kriege. Aber das Geplänkel wird ja vom Gesetzgeber, die haben ja die Möglichkeiten. Und das betrifft ja jetzt, wie die Vorrednerin angesprochen hat, die AfD in Baden-Württemberg. Aber so können es ja andere Parteien ja auch machen. Wir haben jetzt heute unseren, in meinem Bundesland, Herrn Sellering, als Ministerpräsidenten, also mit einer, ja, wie soll ich sagen, wieder eine SPD-CDU, die CDU, die ist so schwach geworden. Aber trotzdem dürfen die beiden Parteien weiter regieren. Und ja, das ist eigentlich nicht weder Stimme gewesen. Gut. Das ist das eine Thema. Aber jetzt zu dem Thema CDU, CSU. Ich bin der Meinung, wir hatten irgendwie vor, ich bin nicht ganz so alt, aber ich habe ein bisschen die Politik so verfolgt. Ich weiß, damals gab es einen Franz Josef Strauß, an den können wir uns alle erinnern. Er wollte damals Kanzler werden. Mhm. Und er war der erste Mann der CSU. Er ist gescheitert an irgendwelchen, wo er Verteidigungsminister war, soweit ich mich erinnern kann, an Enthüllungen und so weiter. Was Frau Merkel jetzt macht, ist doch eigentlich bloß clever. Sie distanziert sich von Seehofer, weil die CSU genau das aufnimmt, was eigentlich so die AfD nach vorne gebracht hat. So, natürlich in den Hintergedanken, die CSU möchte ihre Macht in Bayern nicht verlieren. Das passt aber nicht zu Frau Merkels, ihrer Politik, der Willkommenspolitik. Sie sitzt da völlig dazwischen. Das heißt also, ich denke, für mich, ein Seehofer mit einer klaren Aussage könnte durchaus der Konkurrent für den nächsten Bundeskanzler sein oder stellen. Mhm. Das ist meine Meinung.
Gut.
Weil wir sehen, was in den Landtagen, bei den Landtagswahlen passiert, selbst in den Regionalwahlen, dass die AfD nach vorne kommt.
Ja. Ich würde
was sagen, das ist ja ganz interessant. Wenn man die Diskussion der letzten Monate verfolgt, es gab ja, als die Flüchtlingskrise auf ihrem Höhepunkt war, das verzweifelte Suchen in der CSU nach einer Alternative von Merkel. Zumindest Teile der CSU, ich glaube, so viel kann man sagen, waren auch bereit, wenn es eine Alternative gegeben hätte, sozusagen zumindest mal die Messer zu wetzen. Ja. Und aber Horst Seehofer wurde dann nie genannt als Alternative. Und ich glaube, das hat auch seine Gründe. Horst Seehofer ist, glaube ich, ein Politiker, der war Sozialpolitiker, kam aus kleinen Verhältnissen, war Staatssekretär unter Norbert Blüm, war dann Gesundheitsminister und hat dann auch Machtwillen entwickelt und ist CSU-Vorsitzender und bayerischer Ministerpräsident geworden. Aber ich glaube, wenn man Seehofer ein bisschen kennt, er traut sich nicht zu, den letzten Sprung auf die bundespolitische Bühne zu wagen. Das hat damit, mit dieser Idee hat er nie kokettiert. Und ich glaube, dass er weiß auch, dass das eine Nummer zu groß für ihn wäre in seinem Alter. Hm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Seehofer jemals mit dem Gedanken gespielt hat, Bundeskanzler zu werden. Weil bei allen Differenzen, die er hat mit Angela Merkel, das ist ein sehr ambivalentes Verhältnis, das er zu ihr hat. Aber es gibt bei Seehofer schon eine Bewunderung dafür, dass Merkel so eine außenpolitisch große Figur geworden ist. Und das ist jetzt zum Beispiel was anderes, glaube ich. Es ist ein Unterschied zum Verhältnis von Helmut Kohl und Franz Josef Strauß. Bei Franz Josef Strauß gab es immer eine Verachtung für Kohl. Er hat ihm nicht zugetraut, Bundeskanzler zu sein. Und das war ja auch der Grund, dass es damals zu diesem Kräuter-Trennungsbeschluss gekommen ist. Er hat damals zu jener Zeit in dieser berühmten Wiener Waldrede gesagt, Kohl fehlt alles, die charakterlichen, die geistigen Fähigkeiten, um Bundeskanzler zu sein. Solche Worte hat es von Seehofer über Merkel nie gegeben. Mhm. Also die trennt vieles politisch, aber ich glaube nicht, dass Seehofer im Grunde seines Herzens denkt, er sei der bessere Bundeskanzler.
Man muss auch sagen, dass Strauß damals Bundeskanzler werden wollte. Ne? Der hatte die Absicht, Bundeskanzler zu werden.
Ja. Und ist dann aber daran gescheitert, dass er im Grunde bundesweit eben nicht den Rückhalt gefunden hat, sondern als der hinterwäldlerische Bayer bei ganz vielen Wählerinnen und Wählern auch der Union gegolten hat. Mhm. Also das war sicherlich auch ein gewisses Lehrstück.
Herr Segert, sind Sie noch da?
Ja, ich bin noch da. Ja. Ich möchte bloß eins dazu sagen. Wir reden ja hier jetzt über Innenpolitik. Was Frau Merkel nach außen für Deutschland getan hat, das ist die eine Sache. Aber wir haben Probleme jetzt im Inland. Und darauf kommt es ja an. Und Frau Merkel möchte ja wiedergewählt werden. Und ich denke nicht, dass es so einfach geht, dass sie sagt, ja okay, nach außen stellen wir uns gut dar, aber wir haben innenpolitisch haben wir Probleme.
Hm. Wofür
wir haben innenpolitisch Probleme.
Wofür wären Sie denn, Herr Segert? Wären Sie für eine CSU, die unabhängig von der CDU bundesweit antritt? Wären Sie für einen Kanzlerkandidaten namens Seehofer?
Nun gut, ich bin natürlich voreingenommen, weil ich aus Mecklenburg komme und ich könnte wahrscheinlich mit der Kanzlergarnitur eines Seehofers nicht viel anfangen. Aber es würde sehr interessant sein, die beiden politischen Sachinhalte der Schwesterparteien, weil sie müssten sich ja beide immer treffen. Mhm. Sie müssen sich unterhalten und sie müssen sich ihre politischen Ziele darstellen. Und ich glaube schon, dass es innerhalb der Union sehr, sehr gut oder sehr, sehr viele Differenzen gibt. Man sieht es ja.
Man hört es und
sie
sieht es.
Sie sind sich einig. Hat es aber in der... Ne? hat es in der Union aber immer gegeben. Also ich glaube, man sollte die Parteien nicht alle zu sehr gleichsetzen. Also sie können zum Beispiel mit Blick auf jetzt Einheitlichkeit die SPD nicht mit der Union oder die Union nicht mit der SPD vergleichen. In der SPD gibt es immer den Versuch, so eine einigermaßen einheitliche Linie zusammenzubekommen. Das war in der Union von Anfang an, schon Ende der 40er Jahre anders. Nicht umsonst heißt die Union auch Union, weil da verschiedene Sachen zusammengekommen sind. Und also die Neigung, jetzt alle auf eine gemeinsame Haltung zu bringen, auf eine gemeinsame Ideologie, auf eine gemeinsame Politik, ist in der Union, sowohl in der CDU als auch in der CSU, deutlich schwächer ausgeprägt. Also insofern, die Union verträgt meines Erachtens mehr an Heterogenität, an unterschiedlichen Positionen. Zugegebenermaßen die letzten paar Monate, da war es relativ knapp, was man noch aushalten kann. Aber sie verträgt mehr als die meisten anderen Parteien.
Aber ich würde doch sagen, das sehe ich ein bisschen anders als Sie, Frau Mönch. Die Flüchtlingspolitik ist natürlich, war jetzt, wenn man so will, der Kulminationspunkt dieses ganzen Streites. Aber dahinter liegt, glaube ich, noch mal was Größeres, nämlich die Frage, wie positionierten sich CDU und CSU strategisch? Und ich glaube, da ist was auseinandergelaufen und da bin ich mir eben nicht sicher, ob sie das langfristig wieder zusammenbringen lässt. Unter Merkel ist die CDU eine Partei geworden, die sich an die Wähler der Mitte und eher links der Mitte orientiert. Und ich glaube, das war diese strategische Ausrichtung war auch lange richtig, weil Merkel gesehen hat, dass es einmal der Funktionskörper der CDU, also die Funktionäre, die Bundestagsabgeordneten, dass die sozusagen sich mit ihrer Weltsicht, vor allem zum Beispiel, was die Familienpolitik angeht, dass die sich von weiten Teilen der Bevölkerung gelöst haben. Mhm. Dass jemand wie Ursula von der Leyen so spät erst gesagt hat, die junge Familien wollen Kitas. Das war natürlich richtig, dass es gemacht worden ist, aber es kam viel zu spät und das war eine strategisch richtige Entscheidung, die Merkel da getroffen hat mit von der Leyen zusammen und ich glaube, da ist ja die CSU murrend zwar, aber sie ist gefolgt. Aber jetzt ist man ja an dem Punkt, glaube ich, wo die CDU sagt, also wenn wir Wähler rechts sozusagen im rechten demokratischen Spektrum verlieren, dann ist es halt so, da können wir nichts machen. Und das war immer eine Position, die CSU verteidigt hat, die gesagt hat, wir sind zuständig für das rechte demokratische Spektrum. Und dieses klare Bekenntnis von Strauß, dass es rechts von der CDU keine demokratisch legitimierte Partei mehr geben darf, ja, das wird von der CDU jetzt nicht mehr so klar ausgesprochen. Und da steckt ein riesiges Streitpotenzial.
Da stellt sich die Frage, inwieweit... Sicherlich. Ja, darf ich kurz eine Frage zwischendurch stellen an Herrn Pfister. Herr Pfister, inwieweit opfert denn Horst Seehofer da die Beziehung zu Angela Merkel, um den rechten Flügel zu bedienen?
Naja, das tut er natürlich, das tut er. Da gibt es gar keinen Zweifel. Für die CSU ist am Kern die Machtfrage 50% plus X in Bayern oder anders ausgedrückt die absolute Mehrheit in Bayern. Das ist für die CSU absolut wichtig und das ist natürlich viel wichtiger als ein gedeihliches Verhältnis zur CDU. Wenn sie die Machtbasis in Bayern auf Dauer verliert, dann schrumpft sie zu einem Landesverband der Union und das ist nicht in ihrem Interesse. Und deswegen wäre die CSU immer bereit gewesen, Angela Merkel zu opfern für diese Frage. Aber das ist natürlich jetzt praktisch umsetzbar. Was das bedeutet, das ist natürlich dann nochmal kompliziert. Dass der ganze Streit so inszeniert wurde, auch in dieser Schärfe, lag natürlich daran, dass Seehofer die Befürchtung hatte, dass wenn die Flüchtlingspolitik so weiter betrieben wird, dass dann die CSU unter 50% rutscht, weil die AfD dann so stark wird wie im Rest der Republik.
Frau Mönch, Sie wollten noch was dazu sagen.
Damit haben Sie grundsätzlich recht. Also damit hat Herr Pfister sicherlich grundsätzlich recht. Nur, wir haben jetzt andere Flüchtlingszahlen, wie gesagt, dank der umliegenden europäischen Staaten, dank der Türkei. Und deshalb ist dieses Problem nicht mehr so dramatisch. Und in allen anderen Punkten ist man sich einig. Und gleichzeitig darf man eins nicht übersehen, auch die CSU weiß, dass sie Wahlerfolge nicht in Bayern, nicht nur aufgrund ihrer eigenen Position einfährt, sondern durchaus auch, zumindest so war es in der Vergangenheit so, aufgrund des hohen Ansehens einer Kanzlerin Merkel. Also die Abhängigkeiten sind doch wechselseitig.
Harald Giese aus Hamburg. Guten Abend, Herr Giese.
Guten Abend. Nun, ich meine, dass es vielleicht gar keinen Dissens zwischen CDU und CSU gibt, sondern zwischen Frau Merkel und der CSU oder vielleicht sogar insgesamt der Union. Nur ist die CSU, weil sie nicht die Parteivorsitzende ist eben in der Lage, das laut und öffentlich auszusprechen, während in der CDU es vielleicht viele gibt, die die Faust in der Tasche ballen.
Mhm. Heißt das, Sie beschäftigen sich mit der Frage, Herr Giese, ob denn Frau Merkel für die CSU noch eine ideale Kanzlerkandidatin ist?
Das bezweifle ich. Also ich glaube nicht, dass die CSU Frau Merkel für die ideale Kandidatin hält. Das ist nur das Problem, es wäre an der Union, also an der CDU gewesen, Frau Merkel in diesem Sommer zu stürzen, was sie nicht gemacht haben. Mhm. Ich weiß nicht, darüber ist ja häufig gesprochen worden. Also Schäuble als Übergangskanzler, so wie damals Erhard gestürzt wurde, hätte man auch Frau Merkel stürzen können, aber nur aus der Union heraus. Und dazu hätte sich natürlich dann jemand als Kanzlerkandidat oder Kandidatin bereit erklären müssen. Eine Überlegung war eben, Schäuble macht es bis zur Neuwahl und dann entweder Frau von der Leyen oder de Maizière zum Beispiel. Das ist versäumt worden.
Gut, das ist Geschichte.
Das ist Geschichte und jetzt müssen Sie damit klarkommen. Und ich gebe natürlich den Diskutanten recht, also für die CSU ist die absolute Mehrheit in Bayern, egal was danach an möglichen Fraktionsmöglichkeiten, Koalitionen dann gibt nach der Bundestagsneuwahl, nicht so wichtig, weil sie müssen eben ihre Machtbasis halten. Und AfD wird ins Parlament kommen mit hoher Wahrscheinlichkeit und die Koalitionsfragen sind völlig offen.
Das werden wir sehen. Herr Giese, vielen Dank, dass Sie die Nummer gewählt haben, 08000 441777. Wir reden heute Abend über das Verhältnis zwischen CDU und CSU. Herr Pfister, Sie haben ein bisschen...
Wird, Herr Giese hat auch nochmal was Interessantes gesagt. Ja. Das Phänomen, was wir im Moment erleben, dass die ganze Opposition gegen Merkels Flüchtlingspolitik, wie immer man zu ihrer Flüchtlingspolitik steht, ja letztlich aus der CSU kommt, zeigt natürlich auch so ein bisschen, auch vor dem CDU-Parteitag jetzt Anfang Dezember, den traurigen Zustand der CDU, dass es in Wahrheit gar keine Alternative gibt. Also ich berichte jetzt schon seit ein paar Jahren über die CDU. Das war natürlich, als Merkel CDU-Vorsitzende wurde, im Jahr 2000 vollkommen anders. Da war sie umringt von Ministerpräsidenten, die alle einen großen bundespolitischen Anspruch haben, die alle von sich dachten, sie könnten Kanzler werden. Und jetzt ist es ja so, dass die CDU wie erstarrt auf Merkel guckt und die meisten ja letztlich hoffen, dass sie endlich sagt, sie tritt nochmal an für diese Bundestagswahl, weil es in Wahrheit im Moment keine richtige Alternative gibt. Wenn man mal vielleicht von Ursula von der Leyen absieht, aber auch die müsste natürlich jetzt sozusagen total ins kalte Wasser springen. Ja. Und dass es so einen Zustand gibt in so einer großen Partei wie der CDU, die ja immer auch von Konkurrenz gelebt hat und davon, dass es irgendwie sozusagen eine Riege von Leuten gibt, die bereit waren, auch den Ehrgeiz hatten, das Kanzleramt zu übernehmen, ist natürlich ein bisschen auch ein Armutszeugnis für die CDU.
Frau Münch, als Politikwissenschaftlerin, Sie sind Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing. Das heißt, Sie sitzen in Bayern. Haben Sie manchmal so das Gefühl, in der CSU gibt es arge Zweifel, ob denn Angela Merkel noch die richtige Kandidatin ist?
Ja, aber ganz manifest gibt es diese Zweifel. Also vor allem natürlich in der Parteiführung, aber ich habe auch den Eindruck, so was ich so höre, natürlich auch in der Parteibasis. Eins darf man nicht übersehen, wir sprechen jetzt überwiegend über die CSU und vor allem über Horst Seehofer. Was man nicht übersehen darf, ist, dass Seehofer gerade auch in seiner Positionierung gegenüber der Kanzlerin und gegenüber deren oder gegen deren Flüchtlingspolitik auch ganz stark im Grunde auch ein Getriebener war. Er war im Grunde auch jemand, der zum Beispiel von seinem potenziellen Nachfolger von Markus Söder in diese Position auch noch stärker hineingedrängt worden ist. Und das wird er natürlich auch sowohl vom Rest der Parteiführung als auch von der CSU-Basis, die da schon markige Worte hören wollen, nicht nur am Freitag und am Samstag, aber da vor allem. Es gibt natürlich auch innerhalb der CSU gemäßigte Positionen. Auch da gibt es viele, die die Flüchtlingspolitik, also zumindest in der jetzigen Phase mit den zurückgehenden Zahlen für gar nicht so dramatisch halten, aber ich.
Da ist die Leitung uns kurz kaputt gegangen. Die reparieren wir, aber währenddessen sprechen wir mit Werner Schönhoff aus Osterwiek in Sachsen-Anhalt. Guten Abend, Herr Schönhoff.
Ja, hallo, guten Abend. Können Sie mich hören?
Ja, wunderbar. Sie sind da.
Ja, gut. Ich möchte so ein paar Gedanken mit einbringen. Vieles wird sich vielleicht überschneiden. Ganz kurz, vielleicht was Neues zu dem Thema. Ich glaube, dass sich CDU, CSU und überhaupt auch etablierte Parteien sich der Dimension und der Pro- Probleme, in denen wir uns befinden, gar nicht so richtig bewusst sind. Wir sind noch so ein bisschen so wie Jahrzehnte zurück in dem Irrglauben, dass sich große Volksparteien ja mal mit etwas weniger, etwas mehr Stimmen, sage ich mal, beschäftigen können. Ich glaube, wir sind in einer ganz schwierigen Situation, weil dieser Punkt Migration, das ist ja der Dreh- und Angelpunkt auch des Konflikts zwischen Angela Merkel und der CSU. Er ist einfach nicht bewältigt, ja, und auch ohne Schuldzuweisung. Es ist einfach nicht zu leisten, da eine abschließende Antwort zu geben. Sprich, also dieses Thema wird noch lange von allen Parteien, von allen Gremien vor sich hergeschoben. Und das wird dazu führen, dass der rechte Rand erstarrt. Sprich, eigentlich, wie gesagt, rechts von der CSU darf ja eigentlich nicht stehen. Taktisch wäre es vielleicht klug gewesen, die CSU tatsächlich bewusst auch vielleicht auch in Absprache mit der CDU bundesweit antreten zu lassen, taktisch, bis auf Weiteres, vielleicht auch bis auf Weiteres, bis sich die CDU mit diesem Thema gemeinsam mit der CSU irgendwo auf einen Nenner positioniert. Ich bin entgegen der einigen Meinungen in Ihrer Runde nicht der Meinung, dass wir hier den Höhepunkt oder den Höhepunkt der Migration erleben. Wir haben uns jetzt ein bisschen freigekauft, wir sind wirtschaftlich in einer guten Situation, wir haben die Türkei im Prinzip da eingebunden, aber das heißt nicht, dass wir weltweit die Migrationsströme, sprich aus Afrika, aus Asien, hier langfristig so beeinflussen. Das geht Jahrzehnte so. Wir müssen
Herr Schönhoff, konkrete Antworten bleiben wir bei unserem Thema CDU, CSU. Ja. Sie haben zwei entscheidende Wörter benutzt, die ich gerne Herrn Pfister nochmal vor die Füße werfen würde. Das eine war das Wort Taktik. Herr Pfister, kann es sein, dass dahinter eine Taktik steckt, dass die beiden doch sich besser, immerhin duzen sich Angela Merkel und Horst Seehofer, dass die sich was ausgekungelt haben?
Naja, ich glaube jetzt in der Phase, in der wir jetzt stecken, haben beide ausgekungelt einen Weg, wie man jetzt zumindest für die Bundestagswahl 2017 wieder zusammenkommen wird. Also es wird zwar diese beiden Parteitage geben, ohne die jeweils anderen Parteivorsitzenden, aber ich glaube Anfang des Jahres, wenn Merkel, wovon ich ausgehe, ich weiß es aber nicht, glaube ich, wie es im Moment noch niemand weiß, aber wovon ich ausgehe, dass sie wieder als Kanzlerin antreten wird, wird es irgendwie sowas geben, wie zum Beispiel eine gemeinsame Präsidiumssitzung von CDU, CSU, von CDU und CSU in München. Und dann wird man sagen, jetzt das Angela Merkel ist wieder unsere gemeinsame Kanzlerkandidatin und wir gucken jetzt nach vorne. Mhm. Und wie Frau Münch schon gesagt hat, unser Feind steht jetzt sozusagen links. Die Gefahr besteht, dass Deutschland vom rot-rot-grünen Bündnis übernommen wird. Die Kommunisten stehen vor der Tür und wir müssen also Deutschland davor bewahren. Das wird der Sound sein, den wir dann hören werden, wenn das Wahljahr dann seinen Lauf nimmt. Insofern gibt es schon ein taktisches Moment im jetzt, dass beide ein Interesse daran haben, dass der Flüchtlingsstreit jetzt wieder sozusagen in den Hintergrund gedrängt wird.
Das zweite Wort, was der Hörer benutzt hat, war das Wort gemeinsamer Nenner. Wäre das denn überhaupt klug, wenn Angela Merkel und Horst Seehofer in der Flüchtlingsdebatte einen gemeinsamen Nenner hätten?
Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, es wäre gut gewesen für das Land. Ich bin der Meinung, dass Angela Merkel den richtigen Impuls hatte im September 2015 und gesagt hat, Deutschland ist ein reiches Land. Wir sind dafür verantwortlich, wenn sich so viele Menschen auf den Weg machen vor Krieg fliehen. Und Europa ist verantwortlich und Deutschland als stärkstes Land in Europa. Und wir können da nicht einfach wegsehen und die Schotten dicht machen und die Leute nicht nach Europa lassen. Mhm. Da bin ich der Meinung, dass sie insbesondere auch diese Ungarn-Flüchtlinge aufgenommen hat, die sich auf den Weg gemacht haben über die Autobahn. Das fand ich richtig. Aber dann gab es eben keine kohärente Antwort, wie man mit diesem Flüchtlingsstrom umgeht. Es gab das Gefühl, der in der Bevölkerung, und ich glaube, dieses Gefühl war berechtigt, dass da ein paar Monate einfach die Kontrolle verloren gegangen ist, dass Deutschland nicht mehr die Kontrolle hatte, wie viele Leute kommen eigentlich ins Land. Und ich glaube, es wäre für die politische Kultur in Deutschland und für die Frage, gibt es jetzt so eine Partei wie die AfD, wäre es besser gewesen, wenn da CDU und CSU an einem Strang gezogen hätten und die Botschaft gesetzt hätten, wir machen eine humanitäre Flüchtlingspolitik, aber wir wissen auch, wo unsere Grenzen sind. Und das ist nicht passiert und ich glaube, das war zum Schaden nicht nur für Deutschland, weil es eben die Gesellschaft enorm radikalisiert hat, sondern es war auch zum Schaden von Europa, Weil Deutschland da eine Position eingenommen hat, die Europa gespalten hat, weil viele da nicht mitmachen wollten. Und das war, das glaube ich, das war ein großer Fehler der deutschen Politik. Und das war nicht gut, dass die beiden Parteien da nicht zusammengefunden haben.
Hätte das aber nicht die AfD gestärkt, wenn beide sich zusammengefunden hätten? Denn wo wären die Wähler geblieben?
Ich glaube, das würde ich auch so sehen, ja. Also wenn jetzt Seehofer sozusagen, wenn Sie so wollen, die Willkommenskultur der Kanzlerin einfach mitgemacht hätte und gesagt hätte, wir können da leider auch nichts tun, die Leute kommen jetzt und wir müssen dann sozusagen die Fluchtursachen bekämpfen und erst dann haben wir den Zustrom unter Kontrolle. Das glaube ich auch. Das wäre ein Konjunkturprogramm für die AfD gewesen. Also insofern hätte das auch von Merkel was verlangt, nämlich, dass sie früher die Konsequenzen gezogen hätte und die Grenzen stärker kontrolliert hatte.
Hat sie aber nicht, Herr Pfister.
Hat sie nicht, ja, da haben Sie recht.
Aus dem Grund war es einfach dann schon erforderlich, aus Sicht jetzt der CSU, da dazwischen zu grätschen. Weil ansonsten hätten wir einen Bundestag gehabt mit 100% Befürwortung dieser Flüchtlingspolitik. Das wäre meines Erachtens nicht glaubwürdig gewesen, weil wir tatsächlich das Problem hatten, dass sich der Teil der Bevölkerung, und das ist doch ein nennenswerter Teil, der diese Flüchtlingspolitik der Kanzlerin nicht geteilt hat, hätte sich überhaupt nicht repräsentiert gefühlt. Jetzt kann man natürlich trefflich drüber streiten, ob unter Umständen diese harsche Position der CSU unter Umständen der AfD noch manche Argumentationshilfe mitgeliefert hat. Aber wie gesagt, die Alternative wäre auch nicht sinnvoll gewesen, nämlich eine dann nur Befürwortungspolitik und die Kanzlerin hat eben doch diesen Fehler gemacht.
Das würde ich auch so sehen. Ich glaube bloß, Seehofer hat ihr ja gar keine Chance gegeben, sich zu korrigieren, wenn Sie so wollen. Er hat von Anfang an gesagt, also mit der Entscheidung 4. 5. September 2015, das halte ich für falsch, da mache ich nicht mit. Und es gab ja gar nie den Versuch, da zu einer Verständigung zu kommen. Ja? In jener
das
Nacht,
stimmt, aber gleichzeitig dürfen Sie nicht übersehen, diese Flüchtlinge, ein Großteil der Flüchtlinge, wo sind die angekommen? Es war tatsächlich Bayern, das natürlich diese wahnsinnige Belastung zu tragen hatte, mit relativ wenig Unterstützung zunächst der anderen deutschen Länder. Also da ist schon einiges mehr in Bayern angekommen. Und eins hat die CSU, man muss das ja nicht teilen, diese Position, aber sie hat ganz, ganz schnell immer ein Gefühl dafür, was bei den Leuten nicht mehr ankommt und was die Leute an der Basis nicht zu ertragen bereit sind. Und da hat man ganz, ganz schnell reagiert.
Hat sich denn die Stimmung zwischen Angela Merkel und Horst Seehofer verbessert, seitdem Angela Merkel ihre Flüchtlingspolitik, ich nenne das mal so, korrigiert hat, Herr Pfister?
Ich glaube nicht, dass sie korrigiert hat. Sie hat rhetorisch ein bisschen eingelenkt. In der Sache ist sie nicht zurückgewichen. Ich glaube, in dem Verhältnis von Merkel und Seehofer gibt es nichts mehr zu kitten. Die wissen beide, dass das eine reine Zweckbeziehung ist. Bei Seehofer, glaube ich, deutlich noch mal emotionaler gefärbt als bei Merkel. Merkel sieht die Dinge, glaube ich, auch im Verhältnis von Seehofer relativ nüchtern. Bei Seehofer spielt immer noch eine Rolle, glaube ich, sozusagen in den Tiefen seiner Psyche, wenn Sie so wollen, dass Merkel diejenige war, die im Jahr 2004 ihn in dem Streit um die Gesundheitsprämie im Grunde sozusagen fast ins politische Grab geschubst hat. Wenn es ihr nach ihr gegangen wäre, wäre er in der politischen Versenkung verschwunden. Sie hat sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, dass er 2005 wieder auferstanden ist und ins Kabinett kam, damals durch Edmund Stoiber, der mit einem wahnsinnigen Druck ihn ins Kabinett reingedrückt hat. Und das hat er ihr nicht vergessen, dass sie im Grunde wollte, dass seine politische Existenz endet. Mhm. Und das spielt sozusagen in der tiefen Strömung dieses Streits immer noch eine große Rolle. Bei Merkel, sie sieht einfach, dass sie mit Seehofer jemand hat, den es sonst nicht mehr gibt in der deutschen Politik, den sie einfach überhaupt nicht kontrollieren kann. Ja? Der Scherze über sie macht, der auf dem CSU-Parteitag sie nochmal abwatscht, 10 Minuten lang, ohne auf sie Rücksicht zu nehmen. Und das ist eine Erfahrung, die sie so zumindest in der deutschen Politik nicht mehr hat.
Dirk Sommer aus Hamburg. Guten Abend, Herr Sommer.
Ja, guten Abend. Ich mache es ganz kurz. Ich bin international viel unterwegs mit dem Sport und es gibt niemanden auf der Welt, der beispielsweise Frau Merkel nicht schätzt. Nur wir Deutschen haben was zu mäkeln. Herr Seehofer, wer ist denn das? Ich bin erstaunt, wie schnell wir immer vergessen. Wir haben eine super Politikerin, die auch ihre Fehler macht. Hinterher ist man immer ein bisschen schlauer. Und wir reden über solchen Kleinkram. Gucken Sie doch mal Herrn Seehofer ins Gesicht. Der ist so kleinkariert und das sieht man weltweit. Und wir Deutschen begreifen nicht, dass wir nach so vielen Jahren endlich mal wieder einen Politiker, Politikerin haben, auf die wir uns verlassen können. Mhm. Das ist eigentlich, was ich zu sagen habe. Ich bin gar nicht mal so furchtbar schwarz eingefärbt. In Hamburg will ich rot, da haben wir auch einen guten Politiker. Aber was bundespolitisch ist, sowas Kleinkariertes versteht die Welt überhaupt nicht mehr. Und solche amerikanischen Verhältnisse, da schütteln wir nun alle den Kopf. Und hier in Deutschland geht es kleinkariert zu. Ich finde es schade. Und das ist mein Kommentar. Ich wünsche einen schönen Abend in die Runde.
Gut, Herr Sommer, hören Sie trotzdem weiter zu, weil ich wollte Frau Münch fragen, ist diese ganze Debatte, ist dieser Streit zwischen CDU, CSU lediglich auf der Innenpolitik begründet, um es noch schärfer zu sagen, auf der Flüchtlingspolitik? Oder hat Seehofer auch im Blick, welche Qualifikation Merkel außenpolitisch hat?
Also natürlich spielt vor allem die Innenpolitik eine Rolle, aber auch in der Außenpolitik ist man sich in mancherlei Hinsicht nicht einig. Das betrifft zum Beispiel die Position gegenüber Russland, das betrifft die Sanktionen. Aber da würde ich sagen, das sind nicht so dramatische Sachen. Und eins, Herr Sommer hat sicherlich recht, mit einem Punkt, auch Seehofer und also dieses Lob auf die europapolitischen und außenpolitischen Leistungen von Angela Merkel, dass sie also zumindest doch vieles zusammenhält, was anderen vielleicht schon längst um die Ohren geflogen wäre, großes Verhandlungsgeschick hat und großes Durchhaltevermögen. Das sieht Seehofer sicherlich auch, weil er hat eine ganz, ganz große Schwachstelle. Er interessiert sich nicht für Außenpolitik, er fühlt sich auf diesem ganzen außenpolitischen Parkett extrem unwohl und ist immer recht froh, wenn er Reisen ins Ausland, er hatte ja eigentlich eine Russlandreise und eine Ukraine-Reise angesagt, wenn er die dann wieder absagen kann, da ist er, glaube ich, meistens eher dankbar. Aber mit einem Punkt würde ich Herrn Sommer nicht recht geben. Es sind viele europäische Staaten, die durchaus hadern mit der Merkel'schen Politik, nicht nur mit der Flüchtlingspolitik. Und es ist also jetzt nicht nur gewisse Kritik aus der Bundesrepublik rauszuhören. Man braucht sich nur die osteuropäischen Nachbarn der Bundesrepublik anschauen und bekommt da viel, viel mehr Kritik an der Kanzlerin mit, als uns eigentlich allen lieb sein kann.
Fabian Schamai, guten Abend, Herr Schamai in Hamburg.
Guten Abend aus Hamburg.
Ja, Sie haben das.
Für mich ist die CSU ein Nebelgranatenwerferpartei. Die haben eins bisher nicht geschaffen. In Bundespolitik sind die momentan ja mit drei Ministern. Und diese drei Ministern, vielleicht könnte ich Herrn Gerd Müller, vielleicht könnte ich dem eventuell eine Note 4 geben für sein Entwicklungsministerium, was er da gerade leitet. Und die beiden anderen, die haben auf der gesamten Linie versagt. Und das ist für mich immer nach außen ein Paradebeispiel. Wenn eine Partei drei Minister im Bund sitzen hat und diese drei Minister, die haben bisher überhaupt nichts gerissen, Entschuldigung, dass ich das Wort gebrauche, die haben bisher nichts geschafft. Und das sind für mich einfach nur Granaten, Nebelgranaten werfen, um von den eigenen, sage ich mal, Unvermögen einfach abzulenken. Mhm. Und wenn die CSU bundesweit gehen würde, dann würde sie höchstwahrscheinlich mit Pauken und Trompeten untergehen. Aus dem einfachen Grunde, das Original, die konnten früher sagen, wir sind das Original, aber das Original würde jetzt momentan höchstwahrscheinlich die AfD eigens machen.
Herr Schammer, ich würde gerne mal Herrn Pfister fragen, der sitzt in Berlin, beobachtet dort die Szene. Gefällt Ihnen das Wort Nebelgranatenwerferpartei?
Ich würde mal sagen, das ist nicht der Hauptgrund, aber ein Grund, warum die Flüchtlingskrise auch so eskaliert wurde, war natürlich, weil die CSU bundespolitisch ungemein auf dem absteigenden Ast war. Es gab zwei große Projekte, die die CSU mit der Kraft sozusagen der eigenen Partei in den vergangenen Jahren durchgesetzt hat. Das eine ist das Betreuungsgeld, wo ich sagen würde, da liegt der Wert allenfalls auf der symbolischen Ebene. Und die PKW-Maut, wo ich sozusagen außer Wahlkampftaktik gar nichts erkennen kann. Beides ist krachend gescheitert. Das eine von dem Bundesverfassungsgericht und das andere am Widerstand Europas. Und man muss sagen, es ist zu Recht gescheitert, weil es einfach sozusagen das Land überhaupt nicht vorangebracht hat. Und es hat natürlich Seehofer unter einen ungemeinen Druck gesetzt, jetzt ein neues Thema zu finden, um diese wirklich schweren Niederlagen wieder zu überdecken. Und das war natürlich auch mit ein Grund, warum da so ein ich sage jetzt mal, warum da so ein Alarm gemacht wurde. Ja. Und es war natürlich auch ein Fehler von Seehofer, das würde ich jetzt auch so sehen wie der Zuhörer, dass er so wenig darauf geachtet hat, dass er die Kabinettsposten, die die CSU in Berlin besetzt, vernünftig besetzt mit Ministern, wo man das Gefühl hat, die sozusagen machen das gut und vertreten die CSU auch gut nach außen. Das war sicher was. Also Herr Müller und der Landwirtschaftsminister, die sind kaum erkennbar. Und Dobrindt litt natürlich wahnsinnig darunter, dass er diese Maut nicht durchsetzen konnte. Und ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass die Flüchtlingskrise, das Flüchtlingsthema so eskaliert wurde.
Ralf Duske aus Bockholt.
Das hört sich jetzt so an, Herr Pfister, als ob, also weil Sie gesagt haben, neues Thema gefunden. Also ich gebe Ihnen völlig recht mit der Einschätzung der Maut und auch des Betreuungsgeldes gebe ich Ihnen völlig recht. Aber es ist jetzt nicht so, dass das Thema Flüchtlingspolitik erfunden worden ist oder dass das hochgespielt worden ist. Also das war, ich meine, wir haben es Gott sei Dank, ist es jetzt nicht mehr ganz so akut. Mhm. Aber wir müssen uns nur ein halbes Jahr zurückerinnern. Und dann wissen wir alle, dass das wirklich ein extrem dramatisches Thema.
Gut, nein, ich glaube auch, dass
nur innenpolitisch.
Ja, das war nicht nur, das würde ich auch nicht, habe ich auch nicht gesagt, dass es der alleinige Grund war, aber man muss sehen, damals stand Seehofer wirklich mit dem Rücken zur Wand. Es war zwei große Themen sind gescheitert und er wusste nicht, das wie stimmt. Er sozusagen aus dieser Ecke rauskommt. Und ich glaube, er hätte das Flüchtlingsthema hätte er natürlich auch sofort besetzt, wenn es das nicht gegeben hätte. Aber es war für ihn natürlich auch willkommener Anlass, jetzt ein neues Thema zu finden, um mit der CSU in die Offensive zu kommen.
Gut, ich schaue mal auf die Uhr. Es ist 9:55 und Ralf Duske aus Bockholt ist unser letzter Hörer. Guten Abend, Herr Duske.
Schönen guten Abend, Herr Bohmann. Ich will das Thema mal zwischen den Schwesterparteien im Grunde genommen nicht so ganz hochhängen, sondern sage einfach, es gab eine Bundeskanzlerin, die im Wesentlichen einen klaren Kurs gesetzt hat, eine Willkommenspolitik eröffnet hat, natürlich mit Fehlern, denn wenn man so etwas tut, dass man anderen hilft, ist das auch nicht ausgeschlossen, dass man dann Fehler macht. Im Wesentlichen fand ich bemerkenswert, wie Herr Seehofer von der CDU es geschafft hat, im Grunde genommen diese Willkommenskultur ein bisschen umzukehren. Es gibt viele Menschen, die sich in Deutschland aktiviert haben und aktiviert haben lassen, um Flüchtlingen zu helfen. Und letztlich muss ich sagen, wir haben eine Bundeskanzlerin, die letztlich den Ton angibt, die selbstverständlich koalitionsverpflichtet ist in gewisser Weise, aber die öffentlichen Angriffe von Herrn Seehofer auf Angela Merkel, die heiße ich nicht gut. Mhm. Das hätte man eher intern besprechen müssen, um dann auf ein gemeinsames Ergebnis zu kommen. Ich meine, dass sich Koalitionspartner mal öffentlich raufen, das ist gang und gäbe in der Politik. Die Bundesbürger verunsichert ist und vor allen Dingen stoppt es die Willkommenspolitik oder die Willkommenskultur in Deutschland. Und das finde ich ganz, ganz schade.
Herr Duske, ich würde gerne.
Das rechne ich Herrn Seehofer ein Stück weit zu.
Gut, Sie haben eben von Verunsicherung gesprochen. Frau Münch, inwieweit verunsichert solch ein Streit zwischen zwei Schwesterparteien die Wähler auch hinsichtlich der Bundestagswahl?
Naja, eine gewisse Verunsicherung, wenn man sich nicht auf wesentliche Positionen einigt, gibt es tatsächlich. Wenn man dann noch unter Umständen das Problem hat, sich womöglich nicht auf einen Bundespräsidentschaftskandidaten zu einigen, dann kommt noch was weiteres hinzu. Wähler mögen das nicht gern, auch wenn ich noch mal darauf hinweise, die Union war noch nie so ganz eng, wie man das manchmal jetzt glaubt, hineinzudeuten. Aber Streit mögen die deutschen Wählerinnen und Wähler tatsächlich nicht. Also insofern muss man gucken, und es wird ja jetzt auch getan. Das spürt man ja. Man versucht wieder enger zusammenzurücken, auch wenn es die eine oder andere Dissonanz vor allem auf der persönlichen Ebene gibt. Mhm.
Herr Pfister, Sie haben vorhin gesagt, das Verhältnis zwischen Angela Merkel und Horst Seehofer ist kaputt. So haben Sie das, glaube ich, nicht formuliert, aber so ähnlich gemeint. Wann, glauben Sie, werden die beiden wieder auf der Bühne stehen und sich die Hände reichen, weil sie wissen, morgen wird gewählt?
Na, ich meinte jetzt nicht kaputt in dem Sinne, das ist nicht mehr reparabel. Ich glaube, die wissen beide sozusagen, dass da jetzt keine wie soll ich mal sagen, eine freundschaftliche Beziehung besteht, wo man auch mal dem anderen ein bisschen Kredit gibt, sondern das ist eine rein interessengeleitete Veranstaltung, die die beiden machen. Die werden wieder auf der Bühne stehen. Ich glaube, so ist zumindest, scheint im Moment der Plan zu sein, dass man Anfang des Jahres eine gemeinsame Präsidiumssitzung macht oder eine gemeinsame Sitzung der Spitzen der beiden Parteien. Das gab es ja schon in Potsdam, wo man so einen Prozess einleiten wollte, um den Streit über die Flüchtlingspolitik wieder zu begraben im Sommer. Und Teil 2 soll es jetzt Anfang des Jahres geben. Was Frau Münch noch eben sagte, glaube ich, ist noch ein interessanter Punkt für die Zukunft, die Wahl des Bundespräsidenten. Im Moment scheint es ja so zu sein, als würde die SPD Frank-Walter Steinmeier aufstellen. Und ich glaube, wenn Merkel keinen vernünftigen Gegenkandidaten findet, dann wird sie das eher unterstützen. Und da wird wieder die große Frage sein, ist da Seehofer dabei? Ist Seehofer bereit, Steinmeier zu unterstützen, wenn Merkel keinen Gegenkandidaten aufstellt?
Gut, nun ist die Zeit leider rum. Ich höre, Frau Münch würde dazu gerne noch was sagen. Sie können ja gerne weiterreden, auch Sie zu Hause. Vielen Dank für diese muntere Runde. Vielen Dank, Frau Münch. Vielen Dank, Herr Pfister. Und vielen Dank all denen, die angerufen haben und uns geschrieben haben. Wir haben heute Abend über das Verhältnis der Schwestern CDU und CSU geredet. Die Redaktion hatte Petra Lehnert. Morgen bleiben wir, wenn man so will, beim Parteienstreit, denn wir reden morgen über die Frage, was wird denn aus der Rente zwischen Beitragsstabilität und Altersarmut? Was wird aus der Rente? Da gibt es Pläne. Darüber reden wir morgen. Sie können uns schreiben ndr.de/redezeit oder morgen ab 20.30 Uhr anrufen. Und ab 21.05 Uhr reden wir dann über die Frage, was wird aus der Rente? Am Mikrofon heute Abend war Andreas Bohmann und wie immer Ihnen einen schönen Abend und bis bald. Tschüss.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.